Es ist Samstag, der 6. Dezember, Nikolaus.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Der Bund der Familienunternehmer will jetzt doch nicht mit AfD-Vertretern kuscheln. Grund für diesen Rückzug ist weder ein herbeigefaseltes Missverständnis noch moralischer Skrupel, sondern die Drohung vieler Kunden, ihr Geld künftig bei anderen Unternehmen zu lassen. Das zeigt, auch Moral ist käuflich. SPD-Chefin Bärbel Baas hat sich derweil nicht nur mit den Familienunternehmern, sondern auch mit den richtigen Unternehmern angelegt. Die hatten sie beim Arbeitgebertag so behandelt, wie man Frauen im 19. Jahrhundert behandelte, von oben herab. Sie reagierte, wie man im 19. Jahrhundert auf Arbeitgeber reagierte, mit Klassenkampfrhetorik. Man sollte ihr vorerst jedenfalls besser nicht im Maßanzug begegnen. Memo an mich selbst. Der Film März, wieder alles wie immer, läuft seit Wochen in der deutschen Politik. Darin hält der Protagonist das Publikum zuverlässig mit verunglückten Sprüchen bei Laune. Der Film Stromberg, wieder alles wie immer, läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos und setzt auf ein ähnliches Dramaturgieprinzip. Während man bei Stromberg auf einen Kassenschlager hofft, ist der März-Film eher ein Anschlag auf die Kasse, genauer auf den Bundeshaushalt. Dank irre hoher Schulden und der ein oder anderen sozialen Wohltat, auch bekannt als Rentenpaket. Das ist nun doch noch verabschiedet worden mit hauchdünner Kanzlermehrheit. Nach geradezu irren Kapriolen und nachdem Friedrich Stromberg den frechen Paschas aus der jungen Gruppe nochmal ordentlich die Leviten gelesen hatte. Solange ihr eure Füße unter meinen Fraktionstisch stellt oder so ähnlich. Von vertrauensvoller Zusammenarbeit, klarer Führung und geschlossenem Auftreten war in dieser Woche jedenfalls nicht allzu viel zu sehen in der Bundesregierung. So bleibt die Frage, wie lange CDU und CSU ihrem eigenen Kanzler, ihrer Fraktionsführung und dem Koalitionspartner SPD noch folgen und umgekehrt. Also, wie viel Vertrauen ist noch da innerhalb der Union, zwischen Union und SPD und zwischen den Regierungsmitgliedern? Denn genau darüber entscheidet am Ende ja die Regierungsfähigkeit. Hält ein Minimum an Vertrauen oder bröckelt es weiter, der Apofika Presseclub mit diesen Gästen? Anna Lehmann leitet das Parlamentsbüro der Taz und beobachtet die SPD wie das Kanzleramt. Ich schätze ihren wachen, linken Blick auf unser politisches Geschehen und ihre klaren Urteile. Welcome back. Robin Alexander ist da, stellvertretender Chefredakteur der Welt und Chronist der Union und des Kanzlers. Zu behaupten, er kenne die Partei und den Kanzler ganz gut, wäre reichlich untertrieben, denn über beide hat er mindestens ein Buch geschrieben. Er blickt eher von der konservativen Seite auf das politische Berlin. Und Susanne Gaschke ist da, Autorin der Neuen Zürcher Zeitung. Anders als die meisten unserer Gäste im Presseclub kennt sie die Politik nicht nur aus der Beobachterperspektive. Sie war als SPD-Mitglied 2012 zumindest für kurze Zeit Oberbürgermeisterin von Kiel. Inzwischen ist sie längst zurück im Journalismus, wo sie keiner Debatte aus dem Weg geht, auch heute nicht. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo ja. Markus, freue mich auch.
Dankeschön für die Einladung.
Robin, wir saßen am Freitagvormittag bei der Rentendebatte nebeneinander auf der Tribüne des Bundestags, weil ich so nett war und zusammengerückt bin und dir da doch als zu spät komme einen Platz überlassen habe.
Das ist leider tatsächlich die Wahrheit.
Wie hast du diese Stunden im Parlament erlebt? Lag da tatsächlich ein wenig Regierungsdämmerung in der Luft oder war einem Profi wie dir klar, ja, die Regierungsmehrheit, die wird auch an diesem Tage stehen?
Naja, das war ja eine Debatte, die Wochen dauerte und zum Schluss nochmal krasse Richtungswechsel hatte. Nämlich, als die Linke erklärte, sie enthält sich, war ja klar, das Ding geht durch und alle wollten schon so ein bisschen entspannter ins Wochenende gehen und dann sagte Friedrich Merz am Donnerstagabend völlig ohne Not, ich will aber die Kanzlermehrheit sehen. Und dann wurde das nochmal richtig spannend. Und als wir dann auf der Tribüne waren und da zugucken, da fiel ja auf, dass es gar nicht im Plenum darum ging, die Jungen gegen die Alten und so weiter, wie das vorher war, sondern plötzlich waren es die Linken gegen die Grünen. Mhm. Also eine eigentlich aus zentristischer Perspektive etwas abseitige Debatte. Also da wurde einem doch einiges geboten.
Richtig, du hast gesagt, völlig ohne Not hat der Kanzler das gemacht. Das heißt, du hättest ihm das nicht geraten, zu sagen, also wenn, dann will ich auch eine ordentliche Mehrheit haben. Dann will ich auch unter Beweis stellen, dass diese Regierung eine eigene Mehrheit hinbekommt.
Ja, also Friedrich Merz hat etwas völlig Überraschendes getan, was weder Olaf Scholz noch Angela Merkel je getan hätten, nämlich ohne Not ein Risiko eingehen. Ne? Man hätte ja sagen können, das Ding geht jetzt durch, Mehrheit ist Mehrheit, auch Angela Merkel hatte zum Beispiel für wichtige Euro-Rettungsentscheidungen keine Kanzlermehrheit. Und dass Merz sagt, nö, ich will jetzt die Kanzlermehrheit sehen und freundlicherweise ohne seinem Fraktionschef Jens Spahn vorher Bescheid zu sagen, ganz klassischer Merz-Move.
Das stimmt. Diesmal ist es allerdings, wenn auch knapp, gut gegangen. Susanne, fandst du es auch unklug von unserem Bundeskanzler?
Naja, vielleicht ist man da ein bisschen unfair, oder? Weil wenn er es nicht gemacht hätte und sie hätten die Mehrheit nicht gekriegt und hätten es sozusagen nur durch die Enthaltung der Linken tatsächlich durchgebracht, dann hätte natürlich also ein großer Teil unserer Zunft wieder gesagt, ja guck mal, aber er hat gar keine eigene Mehrheit und er kriegt es nicht hin. Ich finde es bei Merz halt total erstaunlich, also ein so autoritär auftretender Typ mit so wenig Autorität so oft, nicht? Also immer diese 150-prozentigen Ankündigungen, dann muss man davon schleunigst Abstand nehmen, weil es natürlich nicht geht. Also hier 25 Haken geschlagen, jetzt am Ende dann nochmal richtig draufgehauen. Aber war wahrscheinlich richtig. Ich meine, auch Wadefuhl, der Außenminister, hat ja heute nochmal ganz, also wo ich mich auch gewundert habe, also sehr seelenruhig gesagt, das geht durch. Andererseits haben wir gestern auch drüber gewettet und ich meine, es ging um die JU. Also wer hat jemals erlebt, dass massenhaft JU-Mitglieder gegen ihre eigene kurzfristige Zukunft stimmen?
Ja, da hat sich etwas geändert. Anna, wie blickst du drauf? Wer hat am Ende jetzt gewonnen? Bundeskanzler Merz, dessen Regierung ja weiter besteht, die Unionsfraktion bzw. ihr Chef Jens Spahn, der seinen Laden zusammengehalten hat, oder doch die SPD, die die Rente auch über 2031, das war ja der große Streitpunkt, halbwegs stabil halten kann.
Ich sag's mal ganz staatstragend, irgendwie haben wir alle gewonnen. Also man guckt sich mal die geopolitische Lage an, was da draußen gerade los ist. Da wird über das Schicksal der Ukraine entschieden. Da geht's um eine neue geopolitische Weltordnung. Und in Deutschland stolpert die Regierung über eine Haltelinie. Also ich finde, bei aller berechtigten Kritik und bei allen berechtigten Debatten, das geht einfach nicht, dass sich in Deutschland eine Regierung zerlegt, während draußen die Welt brennt. Gut. Insofern ist es richtig gewesen, dass das heute durchgestimmt wurde. Ich fand es jetzt auch kein... ich finde, Merz musste das jetzt auch mal diese Ansage machen. Ich will die Kanzlermehrheit, weil er steht ja sowieso, also er steht als schwacher Kanzler da. Und wenn er jetzt keine eigene Mehrheit gehabt hätte, dann wäre das ein weiterer Beleg für seine Schwäche gewesen. Also das war richtig von ihm, die Latte so hochzulegen. Und das Spektakel, also dass sich jetzt mal statt der Regierung die Opposition zerlegt, also man fühlte sich ja so ein bisschen wie im K-Gruppenplenum. Verrat warfen die Grünen der Linken vor und die Linken wisst ja nicht, wo der wahre Feind steht. Also es war halt echt unterhaltungswert. Aber am Ende ist es doch so, also es war gut, dass diese Kuh erstmal vom Eis ist.
Die Zuhörenden konnten nicht sehen, wie Robin Alexander doch zusammengezuckt ist, als du, Anna, meintest, wir seien alle die Gewinner.
Ja, also das Staatstragende, da hat Anna Lehmann schon recht, aber dass wir jetzt alle die Gewinner sind, weil das Problem ist doch, diese Rentenkiste ist dauerhaft dysfunktional. Es gibt ja auch überhaupt niemanden, der das in der Sache bestreitet. Und die haben jetzt drei Gesetze gemacht oder vier, von denen mindestens drei in die falsche Richtung gehen. So, und dann versprochen, aber nächstes Jahr schauen wir uns nochmal genau an und dann machen wir was Richtiges. So. Und dass das jetzt nicht in der Good Governance Liga ganz oben ist, ich finde, das kann man schon auch sagen.
Also da würde ich widersprechen. Dauerhaft dysfunktional ist nicht meine Analyse. Also ich meine, man muss mal gucken, wie lange es die gesetzliche Rente gibt. So seit ungefähr 150 Jahren. Und sie hat sich bis jetzt nicht als komplett dysfunktional erwiesen. Und dass es das Problem gibt, dass immer weniger Junge, immer mehr Alte versorgen müssen, das sehen wir. Aber dann zu sagen, dann gibt es zwei mögliche Antworten. Die eine Antwort ist, wir müssen jetzt schauen, dass jeder möglichst viel privat vorsorgt. Oder die andere Antwort ist, wir müssen irgendwie gucken, wie man die Solidarität stärken. Und dieser Streit tobt gerade. Aber und dass der geführt wird, sehe ich auch. Aber dann zu sagen, naja, das Ding muss weg. So sehe ich das.
Ich habe nicht gesagt, die Rente muss weg, um Gottes Willen.
Nein,
da würde ich ja Anrufe aus der Familie bekommen.
Dauerhaft dysfunktional, hat er gesagt.
Ja, So wie es ist, wird es nicht weitergehen. Es braucht Reform. Die Frage ist, welche?
Es braucht ja immer schon Reform. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, seit ich politische Berichterstattung mache, und das sind auch so 30 Jahre inzwischen, dass jemals eine Legislaturperiode ohne irgendeine hochumstrittene, schwierige Rentenreform stattgefunden hätte. Und immer gibt es dann so wilde Projektionen, was in 20, 30 Jahren sein wird. Und immer ist das Quatsch, weil es natürlich immer von der aktuellen politischen Situation und vom Wirtschaftswachstum und solchen Sachen abhängt. Insofern wäre ich da auch eher bei Anna. Und das hat ein Kollege aus der FAZ, finde ich, sehr klug aufgeschrieben diese Woche. Es ist ein wirklich nicht kriegsentscheidendes Thema, und dann finde ich es von den Jungen auch noch falsch aufgezäumt. Also die Haltelinie, hat der Eckart Lohse von der FAZ geschrieben, die Haltelinie für den russischen Aggressor ist wichtiger als die in der Rentengesetzgebung. Das sehe ich auch so, und ich finde, also die heikle Frage, für die es wirklich Prügel gegeben hätte, auch für die Jungen, ist doch nicht 47% oder 48% Haltelinie von diesem oder jenem Niveau, sondern die Frage, kannst du dauerhaft mehr Geld ausgeben für die Rente, als die Wirtschaft wächst? Mhm. Und wenn die Leute alle 30 Jahre in Rente sind, weil sie 100 werden bei guter Gesundheit, dann müssen sie länger arbeiten. Und das ist der Punkt.
Ich muss gestehen, da bin ich ein bisschen bei Robin. Ich habe schon so ein gewisses Störgefühl, wenn bei jeder innenpolitisch relevanten Entscheidung dann quasi Wladimir Putin an den Horizont gemalt wird, so um zu sagen, aber wo der Aggressor aus Russland doch jetzt gerade da ist, da können wir doch nicht über die Rente streiten. Deshalb also stimmt
streiten
zu,
können wir, das tun
deshalb
wir auch.
Stimmt zu am Ende, auch wenn er es für Schwachsinn haltet.
Also ich war ja dafür zuzustimmen, weil tatsächlich Friedrich Merz heute Abend ein sehr wichtiges Gespräch mit dem belgischen Premierminister hat, ob der bestimmte Gelder für die Ukraine freigibt, und das schon gut ist, wenn der Kanzler da nicht halbtot hinfährt politisch. Aber ich möchte ja trotzdem zu bedenken geben, auch den hier versammelten Töchtern Norbert Blüms, dass wir in ein Problem kommen. Also, und das ist ja, also wenn das, was die jetzt beschlossen haben, einfach 1:1 fortgeschrieben würde, würde irgendwann der komplette Bundeshaushalt aus Sozialleistungen und Rentenzahlungen bestehen. Mhm. Und man könnte nichts anderes mehr machen. Und dass dies ein Zustand ist, der suboptimal ist, die These würde ich wagen.
Susanne und Anna sind die Töchter Norbert Blüms.
Ja, Rente ist sicher, macht euch keine Sorgen. Nee, Kinder kriegen die Leute immer.
Ich würde eher sagen, es ist alles unsicher, und nach dem Dritten Weltkrieg ist die Zahl der deutschen Rentner eh dezimiert. Also das ist jetzt sehr apokalyptisch, aber dafür sind wir ja da. Nein, ich glaube gerade das Rententhema, es war wirklich in jeder Legislatur ein Streitpunkt. Es ist ja richtig, und da haben die Jungen ja recht, dass man den demografischen Faktor jetzt langsam mal angucken muss. Und es ist was anderes, also wenn 10 Erwerbstätige einen Rentner stürzen als anderthalb. Also natürlich muss man da was machen. Ich meine, es ist die SPD, die ständig die Union erpresst mit diesen Sachen. Es wurden jetzt in dieser Woche viele Sachen aufgezählt, die auf Unionsseite schiefgegangen sind. Aber sozusagen bei sehr wichtigen Themen wie der Wehrpflicht zum Beispiel ist es doch die SPD, die bremst, ja. Und hier jetzt doch auch.
Wir gehen nochmal auf das, worüber am Freitag im Bundestag da abgestimmt wurde. Zum Hintergrund: über Wochen und Monate haben sich mehrere junge Abgeordnete innerhalb der Union, die Mitglieder der sogenannten jungen Gruppe, gegen die Rentenpläne der schwarz-roten Regierung gestellt. Ihr Argument: die Kosten für die Stabilisierung des Rentenniveaus bis zum Jahr 2031, das im Rentenpaket festgeschrieben wird, belastet die zukünftigen Generationen übermäßig, und dass dann Bärbel Baas angeblich gegen den Geist des Koalitionsvertrags auch noch eine Fortschritt des Rentenniveaus bis zum Jahr 2040 da reingemogelt habe, was sie natürlich bestreitet. Die junge Gruppe hat 18 Mitglieder und diese Regierung nur eine Mehrheit von 12 Stimmen. 7 Unionsabgeordnete haben dagegen gestimmt, 2 haben sich enthalten, eine Abwesenheit, also knapp die Mehrheit erreicht. Jens Spahn und Friedrich Merz haben sich die Woche über nochmal richtig Mühe gegeben, wenigstens so viele es geht von diesen jungen Rebellen, so wurden sie genannt, umzustimmen. Beide haben zum Beispiel am Dienstag in der Fraktion zum Teil große Drohungen ausgepackt. Wenn die Abstimmung scheitere, würde das zu einer Destabilisierung Deutschlands und Europas führen. Er brauche eine Mehrheit, alles andere führt uns ins Elend. Das war am Ende ja auch erfolgreich. Haben wir diese Woche also gelernt, dass in der Union immer noch die Macht das Inhaltliche schlägt?
Ich würde sagen, das war machtpolitisch schon eine Ansage, die da erfolgte. Und man hat ja auch gesehen, dass ein Ministerpräsident nach dem anderen sich in die Bresche geworfen hat. Zum Schluss hat auch der Vorsitzende oder Sprecher des Parlamentskreises Mittelstand hat sozusagen Merz den Rücken gestärkt. Und Merz hat gezeigt, dass es möglich ist, dass er in seiner Fraktion noch eine stabile Mehrheit für sich organisieren kann. Und das war jetzt mal nötig. Also das Vertrauen zwischen den Koalitionspartnern ist ja sowieso zerrüttet. Und
was würdest du so sagen, ja?
Ja, also bei der SPD ist der Fall Frau Kuprusius-Gersdorf, also die Wahl, die in letzter Minute abgesetzt wurde,
ja,
vor der Sommerpause und mit diesem, damit so ist die Koalition ja auch in die Sommerpause gegangen.
Die Kandidatin der SPD für das Bundesverfassungsgericht, genau.
Das wirkt bis heute nach. Und man hat, also was man immer gehört hat, jetzt auch vor der Abstimmung, sowas darf uns nicht nochmal passieren. Also öffentlich und nicht öffentlich. Also so einen Fall brauchen wir nicht nochmal. Und das war jetzt eine Nagelprobe auch für diese Koalition. Und insofern war das eine Machtdemonstration, die, glaube ich, dieser Koalition auch gut getan hat. Mhm.
Robin, nimm uns mal mit, was ist da hinter den Kulissen tatsächlich geschehen? Es war die Regel von sogenannten Beichtstuhlgesprächen, das heißt, dass die Kandidaten, die öffentlich sagten, also wir haben da ein Riesenproblem mit, dann auch einzeln bei Jens Spahn antanzen mussten.
Das Interessante ist, dass sie bei Spahn waren, aber nicht bei Merz, weil Merkel hat sowas noch persönlich gemacht. Also wenn man gegen die Euro-Rettung stimmte, in Merkel-Zeiten bekam man einen Termin im Kanzleramt. Mhm. Und Merz hat sehr offensiv ausgestrahlt, das ist das Problem von Jens Spahn, das muss der für mich lösen. Und Spahn hat mit denen geredet und hat denen das teilweise im Bundestag, teilweise bei ihm zu Hause mit Pizza bestellt und Wein und so, hat ihnen die erklärt, was da Sache ist.
Das gibt's im Beichtstuhl nicht.
Und dann gab es ja die Meldung, er hätte mit dem Entzug von Listenplätzen gedroht. Das ist ja Quatsch, weil die Listenplätze machen ja die Landesverbände. Also Spahn hat keine Liste. Allerdings glaube ich schon, dass die Landesvorsitzenden ihrerseits gesagt haben, also schau mal, wir stellen uns das aber nicht so vor, dass jetzt die Bundesregierung platzt, ja. Und auch so jemand, der nach außen forsch war, wie Manuel Hagel, der in Baden-Württemberg die Landtagswahl gewinnen will im kommenden Frühjahr, dem ist nochmal erklärt worden, wenn das jetzt schief geht mit der Rente, selbst wenn die Regierung nicht bricht, macht die SPD ganz bestimmt nicht die Bürgergeldreform. Und dann gehst du ohne Bürgergeldreform in deine Landtagswahl.
Mhm. Und das ist das, was in zwei Wochen kommen, genau, soll, wo wiederum die Union sehr heiß, genau, drauf ist, dass das so kommt wie vereinbart.
Und dann, wie sagt es dieser berühmte westfälische Kabarettist, er hat es dann auch gleich eingesehen.
Rüdiger Hoffmann war das, glaube ich. Susanne, jetzt haben wir ja das Ideal quasi vom selbstbestimmten, seinem Gewissen verpflichteten Abgeordneten. Und wie passt das zusammen, dass der dann quasi gegen sein Gewissen umgebogen werden soll?
Na, das ist einfach politische Praxis. Also und auch ganz normal. Also das, natürlich ist das Gewissen frei und bei Fragen von Leben und Tod, also ist es ja auch meistens gar keine Frage, dass dann Abstimmungen freigegeben werden und so. Aber gleichzeitig gilt das Funktionieren eines Parlaments und eben auch einer Regierungskoalition natürlich auch als Wert. Und insofern, das hat die junge Gruppe, hat sich dann ja selber so eine Hintertür reingeschrieben und gesagt, also das muss schon auch jeder in seiner staatspolitischen Verantwortung. Was ich gerne wüsste, und dafür ist ja Robin der Spezialist, und das kriegen wir bestimmt in den nächsten Tagen dann mal zu lesen, wie das genau gekommen ist jetzt. Also die Leute, die nun tatsächlich dagegen gestimmt haben. Manchmal zahlt, also es gab mal eine Situation bei Gerd Schröder, glaube ich, als um einen der Afghanistan-Einsätze ging, ich weiß gar nicht mehr welchen, aber da waren die Grünen, da waren 8 Leute bei den Grünen dagegen und die haben dann, und also schwer, also aus moralischen Gründen, und dann haben die gelost, wer von den 8, weil es waren nur 4 über den
Durst.
Aber
ich glaube, Ströbele hatte einen Freilos.
Ein Freilos wahrscheinlich.
Weil Ströbele hatte das, genau, größte Gewissen, genau, von allen.
Aber 4 durften sozusagen ihr Gewissen behalten und 4 mussten dann halt die staatspolitische Verantwortung wahrnehmen. Und das wüsste ich halt hier gerne. Auch ob Leuten was versprochen worden ist, und dann gibt es ja auch immer noch, gerade in den Jugendorganisationen, dieses Prinzip, leg dich quer, dann bist du wer. Also Pascal Reddig heute hat ja mit flammenden Worten erklärt, warum er dann nicht dafür stimmen wollte.
Der Vorsitzende
wollte
der jungen Gruppe.
Das muss ihm nicht zum Schaden gereichen.
Nee, also bei der SPD zumindest war es so, dass Kevin Kühnert, der also die Regierung aus der Großen Koalition, der Vorgänger Großen Koalition rausführen wollte, später mächtig aufgestiegen ist und Parteivize und Generalsekretär wurde. Also ob die Union das genauso belohnt, das Rebellenverhalten, oder ob dort strenger sanktioniert wird, das ist, glaube ich, noch offen, weil da herrscht schon eine andere Kultur als bei der SPD.
Das soll doch in der Fraktionssitzung auch von Merz die Worte gefallen sind, ich sehe, wer hier klatscht. Und wer nicht.
Ja. Naja, das Problem ist doch, wir leben doch in diesen Zeiten dieser enger werdenden politischen Mitte. Und deshalb kann man solche Stunts sich nicht mehr leisten. Also beispielsweise Angela Merkel 2006 machte eine Gesundheitsreform, die ungefähr das Gegenteil von dem war, was sie 2005 im Wahlkampf versprochen hatte. Da haben 60 Leute dagegen gestimmt, unter anderem ein gewisser Friedrich Merz. Konnte man sich mannhaft, mein Gewissen, ich mache nicht mit, hat aber keinen interessiert, weil es eine Riesenmehrheit gab.
Ja.
Oder auch Spahn mal bei einer Rentenkiste. So, jetzt hat man aber so eine schmale Mehrheit, dass man diese Nummer, der junge Mann darf mal in schimmernder Wehr vor allen stehen und sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders und jetzt kennen mich auch mal ein paar Leute. Das funktioniert leider nicht mehr, weil wenn das mehr als eine Handvoll machen, ist das Ding im Eimer.
Du hast, Robin, diese Woche einen Text mit dem Titel geschrieben, Scheitert der Kanzler, droht das Ende der Republik, wie wir sie kennen. Was wäre denn dann gekommen?
Naja, also wenn das heute verloren gegangen wäre, gäbe es zwei Optionen. Das eine ist, dass die Koalition tatsächlich geplatzt wäre. Dass es auch die Fliehkräfte in der SPD hätten Auftrieb bekommen. Und das andere ist, dass die SPD-Oberen das hätten eindämmen können. Aber sie hätten bestimmt gesagt, wir müssen nochmal ganz neu reden. Wir machen jetzt nicht die Bürgergeldreform, wir stellen alles auf Hold. So, und dann hätten wir natürlich eine komplette blockierte Republik gehabt und Herbst der Reformen wäre vorbei gewesen. Und wir haben halt keine Ersatzmehrheit mehr in der politischen Mitte. Also die Ampel konnte kaputt gehen und dann war halt Friedrich Merz der Kanzler. Oder früher Helmut Kohl wurde abgewählt, dann war es Gerhard Schröder. Aber jetzt ist es, wenn jetzt Neuwahlen sind, ist die Mehrheit in der politischen Mitte weg. Und damit ist es tatsächlich eine andere Republik.
Mhm. Siehst du das auch so, Anna, dass der große Unterschied war, dass die Mehrheit halt so klein war im Vergleich zur vorherigen Koalition? Oder gibt es auch in der Politik, auch innerhalb der Union, schon einen kulturellen Wandel, dass man sagt, wir lassen uns nicht mehr alles bieten, nur weil einer von uns gerade der Kanzler ist?
Beides. Also auf der einen Seite hat Robin das ja zutreffend beschrieben, dass die politische Mitte schrumpft und dass man quasi, ja, also sich immer gleich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss oder auf irgendeinen Nenner einigen muss, um sozusagen den Laden zusammenzuhalten. Und das Zweite ist ja, dass die Kultur in der Unionsfraktion sich, glaube ich, gewandelt hat. Uns hat das mal jemand gesagt, also wir wollen auch überzeugt werden. Also es geht nicht nur darum, eine Ansage und dann jetzt folgt ihr, sondern wir wollen überzeugt werden. Und dann hast du natürlich auch in der Union eine Diskussion über Minderheitsregierung. Also gibt ja auch die Aussage von Jens Spahn, wir wollen nicht mit denen sterben. Mit denen ist die SPD gemeint, was in der SPD so ankam, so nach dem Motto, dann eben ohne die.
Was glaubst denn du, wie er es gemeint hat?
Schwer zu sagen. Also man unterstellt ja Jens Spahn immer, dass er im Notfall, also dass er auf so eine unionsgeführte schwarz-blaue Regierung abzielt. Ich würde sagen, er ist immer noch Demokrat genug, dass er es nicht drauf ankommen lässt. Aber ich glaube, im Zweifelsfall würde er es einfach machen. Und dieses Gerede von Minderheitsregierung, ich habe da auch andere Stimmen noch aus der Union gehört, die gesagt haben, die Regierung wird sowieso nicht halten und dann eben ohne die SPD. Und ohne die SPD bedeutet zwangsläufig wechselnde Mehrheiten im Bundestag. Und das würde bedeuten, dass die AfD immer mit dabei ist.
Wie groß ist die Sehnsucht, was glaubst du, Susanne, in der Union, sich von den bisherigen Koalitionsoptionen, die natürlich inhaltlich dann stark das einschränken, was man umsetzen kann, zu lösen?
Ich finde es immer noch schwer einzuschätzen. Also wenn man in den Landesverbänden rumtelefoniert und sich ein bisschen umhört, dann ist ja die Zahl der Merkel-Anhänger immer noch auch sehr groß in der Partei. Also es ist nicht so, also es gibt sicher viele und Artikulierte, die mit Merz also für die Merz auch eine starke Projektionsfläche war, das Anti-Merkel-Programm, eine rechtere, konservativere Union, die dann eigentlich die ganzen Themen bedient, deren wegen Leute aus dieser Sicht unnötigerweise die AfD wählen. Das ist die eine Denkschule. Die andere, die auch von Leuten wie dem Forsa-Chef Manfred Güllner vehement und solchen Leuten vehement vertreten wird, ist falsch. Die wollen eigentlich eine liberale, mittige Merkel-CDU. Ich finde es sehr schwer einzuschätzen. Aber es ist ja auch des Teufels. Also die SPD kann ja in dieser Situation, also sie sind ja wirklich eingemauert, wenn sie das machen würden, wenn sie nur auch über eine Tolerierung nachdenken würden, wenn sie auch nur Arbeitsgruppengespräche hätten, wäre hier der Teufel los. Und so gut ist dann, glaube ich, sozusagen die Mehrheit der Medien doch noch, also im Kampf da, auch im Kulturkampf, dass sie sagen würde, also das geht überhaupt gar nicht und die wären tot. Und Merz ist ja sozusagen für viele Leute in der SPD schon zu Recht. Und sogar für Leute in seinem eigenen Laden eben auch. Und das führt natürlich zu einer Ausweglosigkeit. Die sind ja in einer Weise erpressbar durch die SPD. Das ist irre. Für mich ist eben wirklich ein Beispiel, das ist ja ein Bereich, wo sie eigentlich erfolgreich sind, ohne groß drüber zu reden. Also der ganze Bereich, also Neuaufstellung der Bundeswehr und vor allen Dingen eben Nachrüstung sozusagen der Bundeswehr, die ja in überhaupt keinem einsatzfähigen Zustand mehr war. Da werden ja jetzt Milliarden in einer Größenordnung rausgegeben. Also dagegen ist auch diese Rentendebatte eher kleinwüchsig. Und wir wissen aber noch gar nicht, also wie diese Armee dann so groß werden soll, dass sie diese Waffen, wenn die dann mal kommen, überhaupt benutzen kann. Und die ganze Wehrpflichtdebatte ist natürlich völlig verdruckst und absurd und auch absurd gelaufen in den Details, weil die SPD das im Prinzip nicht will. Da gibt es Lars Klingbeil und vielleicht anderthalb Leute, die ihn unterstützen, die diese Notwendigkeit sehen. Ich halte das für richtig. Aber die ganzen Mierschs und Mützenichs und Stichners bohren doch im Untergrund ständig dagegen an. Also insofern, die Union ist wirklich zwischen Baum und Borke in einer Weise, da wäre ich nicht gerne.
Kommen wir doch noch mal zu den vermeintlich geheimen Absichten von Jens Spahn. Wenn sie einer kennt, dann ja sicher du, Robin. Ist das, was ihm da unterstellt wird, er liebäugelt da mit einem anderen Modell, vielleicht mit einer Minderheitenregierung, mit einer mehr oder weniger offiziellen Kooperation mit der AfD. Ist da irgendwas dran?
Also diese Minderheitsidee wird an die Union herangetragen aus der Publizistik, von Feuilletonisten und von Leuten aus den Unternehmerverbänden, die sozusagen frustriert sind. In der Fraktion und schon gar bei den führenden Leuten gibt es das eigentlich nicht, weil es auch ein Wahnsinn ist. Also jetzt mal systemtheoretisch mit Niklas Luhmann gefragt, für welches Problem der Union soll die AfD die Lösung sein? Also von Susanne Gaschke eben beschrieben, die Union ärgert sich, wie Susanne auch, darüber, dass die SPD zickt bei der Wehrpflicht. Aber die AfD macht doch gar keine Wehrpflicht, sondern die hält Reden, unsere Jungs sollen an die Ukraine. So, also,
Und wenn ich ganz kurz zur Rente, wenn ich mich an die AfD-Vertreterin heute im Bundestag erinnere, die hat beklagt, dass das Niveau
natürlich ist. Die wollen 70%.
Natürlich, also bei der Wehrpflicht ist die AfD nicht die Lösung für das CDU-Problem. Bei der Rente ist die AfD nicht die Lösung für das CDU-Problem. Und so kann man es in allen Politikfeldern weiter durchgehen. Also es ist eine Fantasie von ganz rechts, Leute, die sich eine andere Republik wünschen, und von ganz links. Also nicht die ganz. Leute, die sich immer ja, das ist eigentlich alles nur rechts und 20 Shades of Rechts und die Merz ist der Neue von Papen und so. Also wer diese Fantasie hegt, der macht so. Aber,
ja, der freut sich schon auf die Straßen.
Ja, klar, natürlich. Ja. Natürlich, es gibt links den Traum, dass der Spahn das endlich macht, weil dann können wir wieder in schimmernder Wehr und Antifa-Slogans vor die CDU-Zentrale ziehen. Aber dass es real passiert, also frage mich in 3 Jahren, was sei ganz viel passiert, aber jetzt, dass das jemand im Schilde führt, das sehe ich nicht.
Ich glaube, nicht alle Linken haben diese Träume, die du da sagst. Zumindest unsere Linke hier, Anna, hat gerade vehement mit dem Kopf geschüttelt.
Na, vielleicht
auch ein bisschen genervt.
Ja, also dass das ein feuchter Traum der Linken wäre, Einspruch. Also erstens gab es schon eine Abstimmung zusammen mit der AfD über den Entschließungsantrag im Januar. Da ging es um Migration und die Punkte waren...
Und damit hat es die Linkspartei wieder in den Bundestag geschafft und Heidi Reichenegg zum Star. Ist doch super gelaufen für die Linke.
Das klingt ja jetzt, Robin, das klingt ja jetzt sehr nach Verschwörungstheorie.
Nein, das ist ein Mitnahmeeffekt.
Aber wie auch immer, also das war eine Sache, wo die Linke vehement gesagt hat, mach das nicht. Und der Kollateralschaden
für die Union... Ja, man konnte sie doch dabei die Hände reiben sehen,
der Kollateralschaden für die Union war, dass es eben die Linke nochmal zusätzlich gepusht hat, die übrigens davor schon, also über 5% waren. Aber gut, lassen wir das beiseite. Und auf der anderen Seite ist es nicht so, dass man, wenn man die Programmpunkte durchguckt, ausnahmslos sieht, dass Union und AfD da nicht zusammenpassen. Es gibt ja durchaus Punkte auch in der Steuerpolitik, wo durchaus Übereinstimmung existieren. Also wenn zum Beispiel die AfD im Bundestag sagt, also Erbschaftssteuerreform auf keinen Fall und so weiter, das belastet unsere Unternehmen, oder Vermögenssteuer, das ist Raub und so weiter. Also da würden Unionsabgeordnete gerade aus diesem unternehmensnahen Spektrum jetzt auch nicht unbedingt widersprechen. Also es gibt durchaus Punkte, wo man die übereinstimmen, und wenn man runtergeht auf die kommunale Ebene und auf die Landesebene, da hast du das ja schon, dass in vielen Kreistagen und Bezirksparlamenten die CDU-Abgeordneten sagen, ja, das, eigentlich passt das doch übereinander. Es gibt ja auch Beispiele, zum Beispiel in Thüringen, wo Union und AfD zusammen ein Gesetz gegen Windkraft verabschiedet haben oder ein Gesetz gegen das Gendern und so weiter, wo man durchaus auf einer Linie ist. Also das passiert ständig. Und diese Brandmauer, die hält noch, ja, aber ich würde sagen, die ist auch nicht selbstverständlich. Und ich denke, es gibt auch durchaus, oder man hört es ab und zu auch in der Unionsfraktion, Leute, die sagen, naja, so weit sind wir auch nicht voneinander entfernt.
Also, sag du es.
Also, erstens, auf der lokalen Ebene, finde ich, müsste man es dann aber langsam auch etwas entfrachten. Also eine Straßenkreuzung, die sinnvoll ist mit einer Ampelanlage, wird wirklich nicht böse dadurch, dass auch die AfD dazu stimmt. Das heißt, damit muss man irgendwie umgehen, auch wenn das sonst unschöne Leute sind. Und auf der Bundesebene ist natürlich, also ich sehe außer der Migrationspolitik wirklich nichts, was irgendwie in der Nähe ist, also Union und AfD. Aber die Brandmauer hat doch nun genau in diese Ausweglosigkeit geführt. Also das ist doch jetzt, also ne, es ist nie hat man in Deutschland mehr gegen rechts gemacht. Also an Aktivismus und NGOs und Demonstrationen und Rhetorik und Brandmauern. Und wir hatten noch nie so viele Rechte wie jetzt.
Ja,
also, und wir hatten noch nie eine so starke Rechtspartei. Partei wie jetzt. Also das heißt, die Strategie muss man doch irgendwie bei näherer Betrachtung als gescheitert ansehen. Jetzt würde ich sagen, was kann man denn vorschlagen? Was könnte denn gehen? Und ich weiß es auch nicht. Und ich finde es auch schwierig mit den AfD-Leuten. Aber auch dort gibt es natürlich vernünftige Leute. Nicht zuletzt auch Leute, die früher in der CDU waren und einfach über bestimmte Entwicklungen unter Merkel zu Recht sich geärgert haben. Und ich würde ja viel lieber die AfD spalten, als ständig, dass sozusagen wir uns in unserem Lager streiten. Also ich glaube, man muss sozusagen die vor die Frage stellen, habt ihr eigentlich die Absicht, irgendwann mal regierungsfähig zu werden? Dann schmeißt doch mal bitte diesen Höcke raus, dann schließt doch den ganzen Landesverband Thüringen aus. Das hat es alles schon gegeben bei Parteien, ja. Das ist nicht unmöglich. Ja. Dann streitet euch mal drüber, was ihr denn tun
also,
könnt.
Also du sagst, ja. Susanne, die Union, wenn die eine Einladung machen würde, wir könnten uns vorstellen, nächster Bundestag, nächste Bundesregierung mit euch zu koalieren. Hier sind aber unsere drei Bedingungen. Schmeißt den Höcke raus, nehmt die Forderung weg, macht das.
Ich würde gar keine Einladung, aber ich meine, das hat doch der Woidke in Brandenburg ganz geschickt gemacht.
So klang das schon, was du gerade gesagt hast.
Dann bin ich einer Meinung mit Dietmar Woidke. Also der hat das genauso gesagt in Brandenburg, der SPD-Ministerpräsident. Also es gibt Bedingungen. Also sozusagen
ja, aber entschuldige, Susanne, das ist eine Fantasie-AfD, die...
ich kenne mindestens drei.
Die in der Neuen Zürcher Zeitung und leider auch in der Welt von einigen Leuten fantasiert wird, aber die gibt es ja nicht real. Also die real, also eine
Fantasie-AfD ist welche?
Ja, also die Fantasie-AfD ist, die schmeißen die Nazis raus und dann werden die vernünftig und dann haben wir halt so eine bisschen in Tweet-Jackett und die sind dann noch mehr gegen Gendern als wir, aber im Prinzip sind die dann so CDU.
Ich finde es halt interessant,
plus.
Wie sehr sie, ja.
Ja, aber es hilft nichts.
Aber sie haben sehr versucht, sich von dem Russland-Flügel in den letzten Tagen zu distanzieren.
Nein, es ist eine Fantasie.
Der Russland-Flügel ist da immer noch an der Parteispitze in Form von Herrn Kupala.
Ich finde ehrlich gesagt auch diese Form der Berichterstattung verantwortungslos, weil sie im Bürgertum den Eindruck erweckt, diese Option wäre real.
Ja,
und wenn
andere.
Sie real wäre, würde ich den Leitartikel schreiben, jetzt ist Zeit, jetzt muss man das machen, aber sie ist nicht real.
Okay.
Eine Eintritt von der AfD in eine Tolerierung, eine sonst was, wäre das Ende der Unterstützung der Ukraine.
Ja, und das geht überhaupt nicht.
So.
Brauchen wir nicht
und
zu streiten.
Können wir es Punkt für Punkt durchgehen. Und deshalb ist es bei aller Liebe, ehrlich gesagt, verantwortungslos, mit diesem Bild immer in der Öffentlichkeit rumzulaufen.
Also ich finde Streit in der AfD aber besser als Streit bei allen anderen. Und sozusagen, man muss sie also einfach mal, die Berichterstattung, das fängt auch an.
Aber
sie werden mehr behandelt
Streit
wie eine.
Aber wie willst du den Streit von außen erzwingen?
Indem du Kriterien formulierst, zum Beispiel, also was überhaupt nötig wäre, das kann man und ja
aber
tun. Und ich
aber
finde
mit
einfach,
der Bereitschaft,
nein, das ist das Pferd von.
Es ist super klug und vernünftig und richtig und das ist doch gerade das Drama. Die Brandmauerpolitik führt doch aber auch.
Nein, Susanne, über die Brandmauer entscheidet die AfD, nicht die Union. Wenn Alice Weidel einen Parteitag macht, wo die sagen, wir haben es verstanden mit der NATO, wir haben es verstanden mit der EU, wir haben es verstanden mit dem Grundgesetz, wir haben es verstanden mit der Vergangenheitsbewältigung und sie kriegt die Mehrheit und der Höcke geht raus, dann fällt die Brandmauer in zwei Wochen.
Ja, aber das ist
und
das
ich helfe
Gleiche
mit.
In Grün.
Aber es muss erst passieren und man kann es sich nicht von außen herbei wünschen in einer AfD, wo Höcke jede Schlacht gewinnt, zum Beispiel letzte Mal bei der Wehrpflicht.
Ja, das ist eine Katastrophe, aber ich schreibe auch Kriterien auf, was ich wünschenswert finde, was die SPD machen sollte, das tut sie auch nie. Ich finde es nicht verkehrt, in der Publizistik zu sagen, was wäre denn...
Naja, aber wir schreiben ja über eine mögliche Koalition für Deutschland und nicht für Narnia oder ein Fantasyland.
Es geht auch nicht um Narnia. Es geht darum, dass die harte Linie bringt uns jetzt in Bundesländern 40% AfD.
Aber das wäre ja die Analyse, weil es die Brandmauer gibt, ist die AfD so stark geworden. Ich würde der nicht zustimmen. Und auch das, was du sagst, noch nie gab es so viel Aktivismus gegen rechts und noch nie gab es so viel Rechte. Das vertauscht ja Ursache und Wirkung. Ja? Also du sagst ja, der Aktivismus gegen rechts macht die Rechten stark.
Nee,
ich würde sagen, weil die Rechten stark sind, gibt es Gott sei Dank noch viel Aktivismus gegen rechts. Aber wir sehen ja auch, dass das linke Lager schmilzt.
Ja,
aber
es ist schwierig zu sagen, wie rum. Es ist wahrscheinlich keine neue Spirale oder so.
Naja, aber ich glaube, der Aufstieg der AfD, da sind andere Faktoren entscheidender als der
Aber
als die
wenn
Proteste
die Strategie
dagegen.
Richtig gut wäre, müsste sie besser wirken. Sie wirkt ja nicht.
Ja, aber ich würde sagen, gerade weil es die Brandmauer gibt, gibt es auch noch diese politische Mitte und hat die noch eine Mehrheit.
Ich hätte große Zweifel, dass es gelingt, den Streit in die AfD von außen reinzutragen, weil wir das wollen. Ich meine, es gibt dort einige mit überschaubarem Intellekt, aber ganz doof sind die ja auch nicht.
Also ich weiß nicht, ich bin auch keine AfD-Spezialistin. Ich rede mit ein paar Leuten und höre mir ein paar Hintergründe an. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass neulich also Frau Weidel als Herr Kupala etwas fantasierte, in der Tat von Drohnen, die aus Pappmaché und Sperrholz bestehen.
Da ist sie mal streng dazwischen gegangen.
Dann kommen wieder so ambivalente Sachen bei ihr.
Aber sie muss die Machtprobe gewinnen. In der Politik geht um Macht. Ja. Wenn Höcke von Thüringen aus ihr einen Oppositionsantrag zur Wehrpflicht kaputt machen kann, dann ist sie nicht regierungsfähig. Jetzt das hilft nicht. Doch alles nichts.
Das will ja jetzt auch niemand. Nur ich meine, also es ist doch immer die Aufgabe auch von Journalismus, also irgendwie über den Status quo hinauszudenken und zu sagen, was wäre denn, was sind denn mögliche Pfade
sozusagen?
Ja, aber
ob die politische Kraft in der AfD zur Selbstaufklärung in Richtung der politischen Mitte aufgebracht wird, entscheidet die AfD selbst. Und wenn sie es nicht schaffen, dann
ja,
kann man sich auch nicht...
unterschätzen nicht trotz als politische Kategorie. Also wenn die Berichterstattung sozusagen das nicht mal theoretisch für möglich hält...
Aber das sind Kategorien von Erziehung, nicht von Politik.
Ja gut, aber die Wähler dürfen ja ihre Kategorien völlig frei wählen. Also sozusagen, wenn es trotz ist... Also mein Eindruck ist, die Ausgrenzungsstrategie zum Teil mit unfairen Sachen bei Geschichten, wo du hättest sagen können, mein Gott, warum kann man denn jetzt diesen Orten nicht zum stellvertretenden Bundestagspräsidenten wählen? Das ist ein völlig unbescholtener Luftwaffenoffizier mit der CDU, mit der FDP-Vergangenheit.
Ja, ist leider in einer Partei, die als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft ist. Aber übrigens, von wegen Höcke ausschließen, also Weidel hat das ja sogar mal versucht und sie hat es irgendwann aufgegeben. Und diejenigen, die versucht haben, den Flügel und Höcke auszuschließen, die sind heute nicht mehr Parteivorsitzende. Also
stimmt, ich wüsste nur gerne, was ihr beide sagt, wie es jetzt weitergeht unter diesen Bedingungen.
Naja, also niemand sagt ja, dass die Lage leicht ist. Nur man darf auch die Alternative, man muss die schon konkret benennen. Also eine Zusammenarbeit mit der AfD für die Union würde die Preisgabe der Union, der Ukraine bedeuten, würde NATO schwierig machen, würde EU schwierig machen, würde Haushaltssanierung schwierig machen und dann bist du irgendwann, du hast dein ganzes eigenes Programm geschrottet, aber dafür musst du nicht mehr gendern und das ist ja, kann es ja irgendwie nicht der Deal sein.
Ja, natürlich nicht, aber sie werden sich, glaube ich, also der äußere Druck hält sie zusammen.
Haben wir es? Nein. Ist lustig. Robin sagte hier, die Weidel muss die Machtfrage gewinnen. Dabei wollte ich ja eigentlich mit euch über die Machtfrage der noch amtierenden Koalition reden und die Machtfrage, die Friedrich Merz ja letztlich gestellt hat, rund um das Rentenpaket. Wie oft kann er sowas denn machen, Anna? Letztlich hat er es ja, ohne die Vertrauensfrage explizit zu stellen, das so formuliert, dass es eine Vertrauensfrage im Bundestag war. Und er hat sie hauchdünn gewonnen.
Ja, er sollte möglichst nicht in die Verlegenheit kommen, das zu häufig anwenden zu müssen. Also man sagt ja, das ist einmal möglich, zweimal möglich. Ich weiß nicht, wie oft Schröder das gemacht hat. Er hat es, glaube ich, bei der Afghanistan-Abstimmung gemacht. Und also wenn du ständig dazu gezwungen bist, die Machtfrage zu stellen, dann hast du irgendwann keine Macht mehr. Also die Machtfrage zu stellen ist ja auch ein Anzeichen von drohendem Machtverlust. Mhm. Insofern muss klar sein, dass Merz das eigentlich nicht nötig hat. Also ich würde sagen, das sollte die Ausnahme sein.
Von Seiten der SPD gab es, glaube ich, 100% Zustimmung zum Rentenpaket. Ja. Deine frühere Partei, Susanne, wie würdest du diese Woche aus Sicht der SPD einordnen? War das eine gute Woche für die Sozialdemokraten, weil sie ihre Geschlossenheit gezeigt haben, auch Durchsetzungsstärke? Oder zahlt letztlich die SPD auch einen Preis, wenn die Regierung, in der sie sich befindet, als instabil dasteht?
Ja klar, nein, als instabil dasteht und ja auch, also sozusagen die SPD ja mit nichts Positivem verbunden wird, also was nach vorne weist.
Da kann ich dir sagen, also wir mögen oder du magst anderer Meinung sein, ich in Teilen auch, aber eine Mehrheit der Bevölkerung findet diese Rentenpolitik richtig.
Genau, aber ich glaube insgesamt, also sie kommen ja aus diesem 13, 14 vielleicht mal 15% tief gar nicht raus. Das heißt nicht, also das heißt für die SPD insgesamt ist es kein, wie soll ich sagen, kein Wellness-Urlaub jetzt, diese Koalition. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, dass das während das mit Merkel doch häufiger relativ gut lief und auch zwischen den Abgeordneten in den Arbeitsgruppen und in den Ausschüssen eine ganz gute Stimmung öfter mal war, dass das jetzt eigentlich anders ist. Weil also also wie gesagt, Klingbeil und sein Generalsekretär und vielleicht noch zwei, drei Leute, ich bin nicht mal sicher, dass Klingbeil eine Mehrheit im Präsidium hat, ehrlich gesagt. Und viele finden eigentlich, dass eine Zumutung mit Merz überhaupt zu koalieren, der gehört für die schon zu den Rechten, in Anführungsstrichen, die sie eigentlich indiskutabel finden. Und ich finde, man spürt schon, wie sie an jedem einzelnen Punkt, also mit den Füßen schleifen und es den anderen schwer machen. Und das wirkt jetzt nicht sympathisch und strahlend und nach vorne gerichtet. Mhm. Und ich sehe auch nicht, also ich meine, klar, auch für die gibt es halt gar keine Alternative, weil Neuwahlen wären auch für die ein Horror.
Ja. Jetzt wurde quasi die Zustimmung von wenigstens einigen Jungen aus der Union auch damit erkauft, dass man sagte, wir machen eine Reformkommission, die kommt sogar schneller als ursprünglich angekündigt, die soll spätestens bis zum Sommer liefern und dann liefern wir noch bis zum Jahresende 2026. Wie groß ist euer Zutrauen, dass aus dieser, also ich glaube, die Kommission wird da schon ein ordentliches Ergebnis vorlegen, aber dass daraus später nochmal Politik wird? Es gibt da große Zweifel. Zweifel in der jungen Gruppe. Eine Erklärung aus dieser Woche lautet, die Wahrscheinlichkeit einer großen Rentenreform, die genau die Kosten unter Kontrolle bringen wird, auf die der Koalitionspartner jetzt besteht, ist gering, heißt es da in dieser Erklärung. Und weiter, das Vertrauen in die Reformbereitschaft der SPD fehlt derzeit beim Thema Rente. Zu Recht, Robin?
Die machen ja für alle Sozialsysteme eine Reformkommission. Das ist ein total interessanter Versuchsausbau, irgendwie so einen Koalitionsvertrag zu beschließen und dann so sagen, wir machen erstmal die Kommission und dann gucken wir, was wir umsetzen. Und bisher war der Tipp, bei der Rente passiert als letztes was, wenn überhaupt. Weil so war ja auch diese Haltelinie von 2031, von März, war ja intern kommuniziert. Nach 2031 kickt die Demografie so hart rein, dass es auch die SPD merken muss, weil es jeder merken wird. Und dann machen wir halt dann die Reform. Jetzt wird das vorgezogen. Und da, also ich meine, das Problem ist ja, diese Dinge funktionieren objektiv nicht. Und wenn wir weiter kein Wachstum haben, funktionieren sie ein bisschen schneller nicht. Deshalb, wer immer in welcher Konstellation regiert, muss da für Antworten finden.
Und ich glaube eben wirklich, dass die Antwort absolut beim Renteneintrittsalter liegt. Müntefering hat doch mal die Rente mit 67 durchgesetzt. Und jetzt will die SPD nichts mehr davon wissen.
Ich will nochmal bei dem Vertrauen bleiben. Diese Erklärung, die ich gerade hier vorgelesen habe von Seiten der jungen Gruppe, die besagt doch letztlich, also bei der SPD glauben wir gar nichts.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass aus dieser Reform auch nicht viel rauskommen wird. Allerdings, weil der Grundkonflikt ja nicht gelöst ist. Also der wird ja in dieser Kommission, wo Mitglieder aus allen Parteien, also aus allen drei Regierungsparteien vertreten sein werden und Experten, insgesamt 13 Mitglieder hat die, glaube ich.
Die Reformkommission.
Die Reformkommission. Ja. Und der Grundkonflikt ist ja mehr Privatisierung auf der einen Seite oder Stärkung der gesetzlichen Rente durch Einbeziehung weiterer Beitragsarten.
Personengruppen oder aber auch Kapitaleinkünfte.
Und dieses drohende, also allein die Einbeziehung der Kapitaleinkünfte, die hat ja in der Union für so viel Bauchgrimm gesorgt, dass dieser eigentlich geplante Entschließungsantrag, der auf Wunsch der Union auch heute abgestimmt werden sollte, wieder zurückgezogen wurde.
Zum Hintergrund, da wurde dann skizziert, um was sich die Reformkommission alles kümmern könnte. Und da standen ganz viele Punkte. Und einer davon war, dass man auch darüber nachdenkt, gar nicht, dass es so kommt, aber dass man darüber
nachdenken soll. Und dass allein das Nachdenken
Kapitaleinkünfte.
Da stehen noch andere Dinge drin, zum Beispiel Nachdenken auch über eine längere Lebensarbeitszeit. Steht dort alles drin. Kann man ja alles drüber nachdenken. Aber ob am Ende tatsächlich dieses Nachdenken dann auch in Vorschläge mündet und zweiter Schritt, ob diese Vorschläge dann auch noch beschlossen werden, ich wage das zu bezweifeln. Also,
aber genau das hat die Regierung ja jetzt gemacht. Sie sagt so, jetzt sind wir über diesen Berg rüber. Abstimmung, Rentenpaket am Freitag. Und die Großreform, die wird noch kommen. Und mit diesem Versprechen, vor allem an die eigenen Leute in der Union, übrigens nicht nur an die Jungen, es sind viele in der Union, die sagen, wir brauchen eine, ich würde mal sagen, eher wirtschaftsliberal gestaltete Rentenreform. Wenn wir uns hier einig sind, dass es die nicht geben wird, weil am Ende die SPD da so nicht zustimmt.
Da bin ich aber gar nicht einig.
Bist du gar nicht einig? Okay, weil wir haben, das will ich noch mit in die Debatte werfen, im nächsten Jahr auch gerade im Herbst Landtagswahlen, wo wieder eine Riesenangst ist, dass es der Triumph der AfD wird und ob das die Zeit ist, wo sich SPD und Union auf eine Reform, die auch Einschnitte bedeutet, einigen kann, da habe ich schon Zweifel.
Also wenn man das mal bei Lichte betrachtet, zum Beispiel diese Ausweitung von Leuten, die erstmal einzahlen. Ne? Wenn man jetzt sagen würde, Beamte, Lehrer zum Beispiel, sollen auch in die Rente einzahlen. Dafür kriegt man auch eine Mehrheit auf dem CDU-Parteitag. Dass Lehrer nicht mehr Beamte sein müssen. Das ist zugänglich. Und auch in der SPD, die können doch rechnen. Die Haltelinie bedeutet ja, ein schon im Gesetz beschlossener demografischer Faktor wird ausgesetzt. Also man tut so, als wisse man nicht, dass es weniger Leute gibt, die arbeiten. So, das ist nicht haltbar, das weiß auch die SPD. Die würden dann sagen, lass uns doch gucken, ob wir innerhalb des Rentensystems umverteilen. Also dass wir gucken, bei Leuten, die eher höhere Rente haben, sinkt es schneller. Bei Leuten, die eher niedrige Rente haben, da sinkt es nicht so. Ja. Und auch das ist Teilen der Union zugänglich, weil die ja auch wissen, dass man bei den niedrigen Renten, wenn man das Rentenniveau fallen lässt, die Leute in die Grundsicherung drückt. Ja. So, also die sind ja alle nicht vom Mond. Also dass die sich da auf nichts einigen könnten, so pessimistisch wäre ich gar nicht.
Auf nichts würde ich auch nicht sagen. Also ich würde auch nicht sagen, dass da nichts rauskommt. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, weil Rentenniveau 48% ist ja mal so abstrakt. Also Das ist ja quasi dieses Rentenniveau, was man hat nach 45 Beitragsjahren im Vergleich zu einem normalen oder durchschnittlichen Arbeitnehmerinnengehalt. Und das waren im letzten Jahr 1.500 Euro. Das ist jetzt nicht die Masse. Und wenn man die durchschnittliche Rente, also das verteilt sich ja breit, die liegt bei ungefähr 1.200, 1.300 Euro. Also wir reden hier von schon einem Betrag, der, würde ich sagen, nah an die Altersarmut kommt, wenn man sich die Inflation anschaut. Also bloß zum Protokoll. Aber ich glaube, in dieser Rentenkommission wird was rauskommen, aber nicht der große Wurf, eben weil die Grundprobleme da sind. Aber ich halte auch andere Probleme tatsächlich noch für entscheidender. Also Rentenniveau hängt ja nicht nur davon ab, wie viel in der Rente drin ist oder im Rententopf drin ist, wie lange arbeiten wir und passt man die Lebensarbeitszeit an das tatsächliche Alter an, sondern da sind ja auch noch andere Faktoren drin. Wie hoch ist die Teilzeitrate? Also wie viele Frauen kommen tatsächlich in Arbeit? Die ist ja sehr hoch, gerade unter Frauen. Fast die Hälfte arbeitet Teilzeit. Dann wie viel Zuwanderung haben wir. Also wie viele junge Menschen sind irgendwann auf dem Arbeitsmarkt, die tatsächlich auch wieder in die Sozialversicherungssysteme einzahlen und so weiter. Wie ist die Wirtschaftslage? Also da sind viele Stellschrauben, die allein diese Kommission nicht beackern kann. Und ich finde, über diese Faktoren müssen wir natürlich auch reden. Also Wirtschaftswachstum ist das eine und Zuwanderung ist das andere.
Werden wir sicherlich noch. 22% der Wahlberechtigten sind mit der Arbeit von unserem Bundeskanzler derzeit zufrieden, laut RTL NTV Trendbarometer. Warum ist das so?
Also ich glaube, es ist wirklich dieses, also 150%ig auftreten, eine ganz dolle Ansage machen, nicht? Also übrigens Sachen, die häufig gar nicht so ganz falsch sind, die werden dann also auch mit großer Begeisterung vom öffentlichen Echo niedergemacht, also vom Stadtbild bis zu den kleinen Paschas. Aber dann hält er es auch nicht durch, sondern dann kommt sofort, also das Zurückrudern, die Kehrtwende, das Interpretieren, das Einordnen, am Ende kommt gar nichts dabei raus. Und das haben wir jetzt so oft beobachtet und immer mit dieser ja schon etwas herrischen Attitüde, die er ja hat. Und Aha. Das, glaube ich, nervt.
20% hatte nicht mal Olaf Scholz nach 7 Monaten. Warum ist das so?
Ich teile die Analyse, auch wenn ich die Beispiele nicht teile, aber mit großem Gestus auftreten und Forscheransagen mit Macherpolitik verwechseln. Also die Forscheransage und ich bin da und dann kommt wenig. Also große Klappe, nichts dahinter, würde der Volksmund sagen.
Zu viele 180-Grad-Wenden.
Und zu viele Wendungen, ja. Das Gegenteil von dem gemacht, was man versprochen hat.
Genau, ich meine die 500 Milliarden Sondervermögen, die Reform der Schuldenbremse, da hat er im Wahlkampf genau das Gegenteil gesagt, ließe sich fortsetzen. Ist das das Problem, Robin, oder wie erklärst du dir die 22%?
Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Einerseits haben wir im Moment in den westlichen Demokratien generell eine Vertrauenskrise. Also zum Beispiel Emmanuel Macron war neulich oder ist noch mal unter 10% Zustimmung. Und wo ich auch frage,
da ist also noch Luft nach unten.
So viel das überhaupt? So viel kann man gar nicht falsch machen eigentlich. Oder Keir Starmer in Großbritannien hatte einen Wahlsieg und war 4 Wochen später irgendwie runter in den Umfang. Es gibt so eine sprunghafte Enttäuschungsbereitschaft. Der Vergleich mit Olaf Scholz, der trügte man ein bisschen, weil Scholz hatte am Anfang so einen Dip und hat sich dann über die Zeitenwende nochmal hochgezogen. Ja, so, also und wir messen sozusagen jetzt immer März mit Scholz nach der Zeitenwende, was gerade ja sein stärkster Moment war. So, aber ich glaube auch, dass dieses Momentum unerfüllte Erwartungen bei Merz eine Rolle spielt. Und interessanterweise hat ihn ja damit neulich eine Kollegin konfrontiert, nämlich Karin Mioska. Die hat ihm ja gesagt, sie haben dieses, macht das immer noch, hat er das gesagt, ich muss das machen, weil ich muss die Leute ja treiben. Und es blieb offen, wen er treibt, also das Kabinett oder die Abgeordneten oder die Bevölkerung oder alle. Aber er sagt, ich muss erstmal diese Erwartung wecken, weil sonst passiert gar nichts. Und das ist wirklich ein schroffer Gegensatz zu Merkel, weil Merkel hat ja immer dieses Erwartungsmanagement gemacht, kann alles nicht klappen und das wird schon nichts, nicht zu viel erwarten. Und wenn irgendwas klappte, hurra, Heureka, genial.
Vielleicht, ja. Aber das ist richtig, Robin, was du sagst. Also wenn man das große Bild aufmacht, dann haben wir generell eine Vertrauenskrise der Demokratie, muss man sagen. Also die Zahl der Menschen, die in Demokratien leben, geht zurück. Und wir haben generell einen Rechtsruck auch im Denken, wo sozusagen die Vorteile des Autoritären überbetont werden und das Demokratische geradezu schlecht geredet wird, viel zu langsam, zu behäbig und so weiter, nur Laberdebatten. Wir müssen aufpassen, dass wir diesen Sound nicht mittragen.
Da bemühen wir uns hier sowieso immer drum, aber danke nochmal für den Hinweis, Anna. Wir haben bisher über das Rentenpaket von Arbeitsministerin Bärbel Baas geredet. Dann gab es aber in dieser Woche noch eine Debatte, die von Frau Baas losgetreten wurde. Auslöser war ein Auftritt von ihr beim Arbeitgebertag Ende November, wo sie über die Rentenpolitik ihrer Partei gesprochen hat und von den Reaktionen im Publikum etwas, naja, irritiert war. Wir hören mal kurz rein.
Wir finanzieren diese Haltelinie aus Steuermitteln. Sie belasten damit die Beitragszahler nicht. Das war auch eine Entscheidung, die wir im Koalitionsverhandlungen getroffen haben. Ja, das mag für Sie lustig klingen, aber wir hätten, das ist überhaupt nicht lustig, weil wir wirklich die Beiträge nicht, übrigens bei der Rente, das ist der stabilste Zweig seit 8 Jahren, 18,6%. Und auf der anderen Seite zahlen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieses System ein und haben eben dann auch das Recht, dass am Ende eine Rente dabei rauskommt, die eben zum Leben reicht.
Anna, war das, was Bärbel Baas gesagt hat, etwas, über das man lachen musste?
Das hatte ja eine Vorgeschichte, ne? Also Bärbel Baas kam zu diesem Arbeitgebertag und wurde im Prinzip an der Tür stehen gelassen. Also wurde auch nicht im Empfang genommen. Es ging wohl Lars Klingbeil ebenso, aber so die Verachtung der Arbeitgeber, also man hätte das als, sie waren ja Gäste dort, die wurde schon sehr deutlich gemacht. Und ich glaube, das hat dann zu diesem, ja, auch zu diesem wundgeriebenen, und sie ist ja, war ja später auch hat auf dem Juso-Bundeskongress, hat gesagt, ich stehe im Orkan und wir müssen hier, hat den Jusos gesagt, wir kämpfen gegen den gleichen Gegner und so weiter. Also das hat ja noch ein Nachspiel. Aber nein, ich glaube, man hätte nicht in dieser Weise darauf reagieren müssen und man hätte anders mit einer Ministerin umgehen müssen. Mhm.
Wie siehst du das, Susanne?
Ja, ist schlimm, wenn sich diese Teile des ja vermutlich selbst definierten bürgerlichen Lagers nicht mehr benehmen können. Aber besser natürlich, wenn eine SPD-Ministerin dann drüber steht und es dann noch besser erklären kann, als sie das da gemacht hat, weil das war ja in der Tat, also zumindest für ihre Zuhörer da, aber witzig. Also weil da geht es ja gerade darum, wie kriegt man die Wirtschaft insgesamt also wieder in einen Zustand, also wie kriegt man sie flott, und weitere steuerliche Belastungen sind dann sicher nicht das, was dort also auf Begeisterung stößt. Das finde ich aber alles nicht das Problem. Das Problem finde ich, dass sie sich dann bei dem Juso-Kongress an die Jusos rangeschmissen hat.
Das habe ich da, das spiele ich kurz vor.
Da saßen sie, sag das jetzt mal ganz offen, die Herren, ja, meistens waren es Männer, in ihren bequemen Sesseln, der eine oder andere im Maßanzug, und die Ablehnung war deutlich zu spüren. Während sie lachten, habe ich allerdings an die Menschen gedacht, die auf unsere Solidarität angewiesen sind. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, oft körperlich hart, oft schlecht bezahlt, oft bis an die Grenzen ihrer Kraft. Und dieser Moment hat mir noch einmal gezeigt, wo die Linien in diesem Land wirklich verlaufen. Nicht zwischen Jung und Alt. Sie verlaufen nicht zwischen Jung und Alt, sondern zwischen Arm und Reich. Zwischen denen, die Sicherheit brauchen, und denen, die sie für verhandelbar halten.
Naja, also das ist natürlich nicht zum Lachen, sondern zum Weinen. Und ich würde doch gern mal daran erinnern, dass Gerhard Schröder im Maßanzug für die SPD eine ziemlich erfolgreiche Politik gemacht hat, was man für die Bas-SPD nun wirklich nicht sagen kann.
Was der SPD ja dann auch jahrelang Sitz als Juniorpartner eingebracht hat. Also.
Sicher, aber ich meine, die 2 Perioden Schröder waren ja sozusagen eine große...
Wir können uns alle einigen, auf den Anzügen hat es nicht gelegen.
Ja, das stimmt.
Absolut. Ich habe auch gar nichts gegen Maßanzüge.
Aber wenn du sozusagen sagst, Susanne, die Parteichefin hat sich an die Jusos rangeschmissen, wenn sie sagt, die Unterschiede liegen nicht zwischen den Generationen, sondern zwischen Arm und Reich. Inwiefern widerspricht das früheren Aussagen von ihr? Und ich meine, Bärbel Baas ist eine Parteilinke, also ich sehe da keine Kehrtwende bei ihr oder irgendwie Aussagen, die noch nie so bei der SPD gefallen
sind. Nein, natürlich
sind.
Nicht, nur es ist natürlich eine einfache Art, sich da Applaus abzuholen. Das ist auch, wenn du was gegen Rassismus sagst auf dem SPD-Parteitag, gibt immer Applaus, und gegen Nazis ist das besser, dann kriegst du 100% Ergebnis.
Ja, aber es ist trotzdem nicht falsch.
Es ist nicht falsch, aber es ist natürlich, sie spricht natürlich über die Sozialpartner, und das, also der reformistische Ansatz bei der SPD war stark und erfolgreich und wollte mit diesen Leuten immer ganz gut klarkommen.
Also eigentlich. Da nochmal ein Einwand. Sie hat gesagt, das war jetzt hier, glaube ich, nicht mit drin, man müsse gegen die Arbeitgeber kämpfen. Da kann man sagen, das widerspricht dem Prinzip Sozialpartnerschaften, aber trotzdem andererseits ist es wirklich ungewöhnlich. Ich meine, immerhin ist die SPD ja im Selbstverständnis immer noch eine Partei der Arbeiter und Angestellten und nicht der Arbeitgeber. Also
eine Partei der Leistungsempfänger.
Wir haben das in, also Dagmar
Rosenfeld. Das sagst du jetzt.
Dagmar Rosenfeld und ich haben das in unserem Machtwechsel-Podcast durchgespielt. Wir haben einfach gesagt, können wir uns vorstellen, welcher SPD-Vorsitzende vor Bärbel Baas hätte diesen Auftritt gebracht? Da ist uns einer eingefallen, Oskar Lafontaine.
Und Andrea.
Na, ich glaube
vielleicht
nicht.
Vielleicht nicht mal,
na,
ja.
Ich glaube nicht, dass Andrea Nahles das gemacht hätte, aber ist egal. Und das ist natürlich wirklich, also die SPD hat mit Godesberg den Marxismus überwunden und die SPD hält Menschen, die ein Unternehmen führen, nicht für den Feind. So, wer sowas über die SPD sagt, will ihr nichts Gutes. Und deshalb sollte man auch als, und es gehört zum Kult in der SPD, dass man als Juso-Vorsitzender Unsinn erzählen darf. Noch Olaf Scholz sprach vom Staatsmonopolkapitalismus, aber als Juso-Vorsitzender und nicht als Parteivorsitzender. Und deshalb war das kein kluger Auftritt.
Auf den Juso-Bundespark, also ich würde sagen, nein. Also ich widerspreche euch da. Also die SPD, also Lars Klingbeil hat noch vor einem Jahr darüber gesprochen, jetzt müssen wir Verteilungsfragen ins Zentrum rücken. Die SPD diskutiert über eine Erbschaftssteuerreform. Sie hat eine Vermögenssteuer, die ganze Zeit im Wahlprogramm stehen. Das ist doch nichts, wo man
ja
sagen kann,
da, nee, das ist überrascht sie, damit ist sie eben bei 13%. Also es ist ja nicht,
nicht wegen der Vermögenssteuer. Meine These wäre, weil sie das nur fordert, aber nichts dafür
aber
macht,
die
dass
SPD
sie bei 13%
hat, jetzt tun wir doch nicht so, als wäre die SPD dümmer, als sie ist. Die SPD hat doch verstanden, dass wir in diesem Land Unternehmen brauchen.
Ja, aber
und
wir brauchen nicht wahnsinnige Vermögensunterschiede.
Und dass wir nicht glauben, dass alles sozialisiert werden muss und von staatlichen Komitees übernommen werden muss. Sondern die SPD hat einen völlig reflektierten, vernünftigen Begriff von Wirtschaft. Und wenn dann was erwirtschaftet wurde, kann man natürlich eine Verteilungsfrage in der Sozialpartnerschaft stellen. Das ist völlig in Ordnung. Nur das heißt nicht, dass der Unternehmer der Feind ist.
Na, und Schröder hat ja immer schön vom Kartell der Mittelmäßigen gesprochen. Also ich glaube, wenn wir Mittelmäßige an der SPD-Führung hätten, wären wir inzwischen froh.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das auch eine persönliche Kränkung war, dort ausgelacht zu werden, die vielleicht zu einem Schuss mehr Aggressivität dann in dieser Äußerung als Bärbel Baas dann vor den Jusos war. Aber ich meine, du, Susanne, urteilst so hart über die SPD, kannst das vielleicht auch nachvollziehen. Also irgendeine Kränkung war da vielleicht bei dir auch
na
mal,
klar,
die dich jetzt, sagen wir mal, da schärfer reden lässt als manch andere.
Außerdem ist man sowieso, also das ist sowieso meine These, immer am härtesten mit den Leuten, mit denen man eigentlich sympathisiert oder zu denen man gehört. Und ich kann euch übrigens sagen,
ich habe noch nie schlecht über Schalke gesprochen.
Es nützt überhaupt nichts, aus einer Partei auszutreten, weil damit ist das Elend nicht vorbei. Also man leidet genauso mit ihnen, man regt sich wahnsinnig auf, was sie wieder für Scheiß machen.
Du kriegst die Frau aus der SPD immer
genau.
Nicht die SPD,
aber nicht
aus
der SPD aus der Frau. Und ich nehme an und höre das auch von anderen, dass es auch bei anderen so ist. Insofern, klar, das ist jetzt vielleicht sehr hart zugespitzt, aber es tut mir halt auch so leid.
Mhm. Bedient Bärbel Baas nicht in Wahrheit etwas, wonach zumindest viele Mitglieder sich sehnen? Wieder mehr Profil, mehr klare Kante, auch benennen, was im gesellschaftlichen Kampf um Interessen der Gegner ist?
Auf jeden Fall. Aber als Arbeitsministerin muss sie zum Teil das Gegenteil machen. Also nehmen wir das Bürgergeld. Da gibt es jetzt Mitgliederbegehren in der SPD. Viele sagen, also nicht die Mehrheit, würde ich sagen, aber es gibt viele, die sagen, falsch, hier sozusagen weiter nach unten zu treten. Wir müssten doch eigentlich mal die in den Blick nehmen, die überreich sind. Und ja, also sie ist sozusagen eine, die eigentlich Klassenkampf machen soll, aber das Gegenteil.
Nein, nicht seit Godesberg, nicht mehr
nicht
Klassenkampf.
Mehr. Ich sag das,
das
nur,
ist die SPD. Also
ich weiß.
Die SPD hat das Recht, jederzeit auch hinter Godesberg wieder zurückzufahren.
Ja, aber dann, was habt ihr denn für ein düsteres Bild von der SPD?
Ich finde
gute alte SPD. Seid ihr?
Ich finde Klassenkampf gar nicht so.
Ja, du, aber doch nicht
ja
die
kein,
SPD.
Ich finde ja Klassenkampf gar keinen negativ besetzten Begriff. Ich würde lieber über Klassenkampf als über Identitätspolitik diskutieren. Aber egal. Also die Erwartungen an Frau Baas als Parteichefin sind ganz andere als an Sie als Ministerin. Und Sie sind in diesem ständigen Dauerspagat. Und bei Lars Klingbeil ist es ähnlich. Also der schreibt als Finanzminister an alle Ministerien, wie viel sie einsparen sollen. Und eigentlich sollte er dafür sorgen, dass die SPD wieder über 15% kommt.
Naja, mit den größten Schulden aller Zeiten, nicht?
Also ich möchte auf die Gefahr hin, dass hier junge Leute zuhören und
nein,
die das für ihre politische Bildung benutzen, möchte ich nochmal sagen, die SPD macht keinen Klassenkampf. Also ein Beispiel, wo SPD mal funktioniert hat, es gibt eine große Krise und Olaf Scholz denkt sich das Kurzarbeitergeld aus. Und das führt dazu, dass die Unternehmen die Facharbeiter nicht rausschmeißen, sondern mit Geld vom Staat die Facharbeiter halten und weiterqualifizieren. Und da sind die Facharbeiter happy, weil sie nicht arbeitslos sind und die Unternehmen sind happy, weil sie weiter Facharbeiter haben. Und dann kann Olaf Scholz oder ein anderer Sozialdemokrat sagen, guck mal, unsere Lösung war besser als die der bösen, kalten, neoliberalen whatever. Also die SPD hat den Anspruch, für die Mitte der Gesellschaft Lösungen zu erarbeiten, anzubieten, und manchmal war sie damit sogar erfolgreich.
Ja, und ich fürchte, diese Radikalisierung Richtung Jusos, auch übrigens Richtung Identitätspolitik, das ist ja auch in der SPD, also neuerdings ein Thema, das viel zu viel Raum einnimmt, das ist schon eine Folge davon, dass die Partei in ganz starker Weise sich nach innen gewendet hat, also eine hohe Selbstrekrutierung, also Mitarbeiter werden Abgeordnete. Was die Leute am besten können, ist dieses, wie mein Werdegang in der Partei, wie kriege ich das optimiert? Und auch diese Bars, diese Äußerung, die ging so nach innen. Also das, dafür mag es erfolgreich sein, aber die Innenwendung der Partei auf sich selbst führt ja nicht zu Erfolg. Die führt dazu, dass wir drüber reden, ob die SPD in zwei Landtagen noch überhaupt reinkommt nächstes Jahr.
Ich sehe, Susanne, einen milden Blick von dir auf die SPD werden wir heute nicht mehr hier hinkriegen. Ist auch okay. Wir binden das Ganze mal ab. Und was glaubt ihr, wie sehr freuen sich Merz, Spahn und Baas auf die Weihnachtstage?
Total.
Ja. Habt ihr vielleicht einen Tipp, mit welchen Weihnachtsgeschenken, also jetzt vielleicht politischer oder auch persönlicher Natur, sich die drei gegenseitig eine Freude machen können, sodass der Koalitionsfrieden wieder gedeihen kann? Also hättet ihr da mal was in Richtung Stabilität der Regierung?
Neulich hatte ja Friedrich Merz 70. Geburtstag und Lars Klingbeil schenkte ihm einen gerahmten Zettel, auf dem stand Verantwortung für Deutschland. Und das fanden die alle eine super Geschenk und eine gute Nummer. Weil das irgendwie der Zettel war, wo der Slogan des Koalitionsvertrages zum ersten Mal verzeichnet wurde. Also das ist so, das ist so die Liga, in der wir uns bewegen.
Auch sehr persönlich. Ihr habt ja bessere Ideen.
Tja, ich würde ja immer Literatur vorschlagen. Den neuen Roman von T.C. Boyle, Long Way Home. Erstaunlicherweise diesmal zuerst auf Deutsch erschienen, später erst auf Englisch. Und da gibt es drei Protagonisten. Und ich verrate jetzt gar nichts, aber es ist halt so, dass man aus drei Perspektiven die ganze Zeit denkt, oh, um Gottes Willen, tu das nicht, nein. Es wird schief gehen und dann tun sie es doch.
Vielleicht könnte man Friedrich Merz auch eine DVD oder noch eine VHS-Kassette vom neuen Stromberg-Film schenken. Da hat ja der Regierungssprecher drüber gesagt, es gäbe da eine gewisse Analogie zwischen Stromberg und Merz. Klar, der Bart fehlt bei Merz, aber zum Beispiel haben beide eine eher provinzielle Herkunft. Stromberg könnte 1:1 auch aus dem Sauerland sein. Das würde total zur Figur passen. Und vom Verhalten her, tja, da hat er dann gesagt, das sei doch alles ganz anders.
Hm. Vielleicht auch ein Stressball oder so, aber.
Robin, ich verrate vielleicht zu viel, vielleicht aber auch nicht, als wir da am Freitagvormittag nebeneinander auf der Besuchertribüne im Plenum des Bundestags saßen, hast du dich sehr skeptisch geäußert, dass diese Regierung noch die ganze Legislatur hält. War das nur in dem Moment des Augenblicks oder bist du skeptisch?
Na, ich mache mir schon als Staatsbürger manchmal
so... Hast gesagt, muss ich schon wieder ein Buch schreiben?
Ja, das war doch unter uns. Nee, also das Ding ist ja, also wenn man sich anguckt, wie diese Legislaturperiode aufgestellt ist, dann kommen die schwierigen Aufgaben noch. Ja, und das jetzt mit der Rente, dass das überhaupt so schwierig geworden ist, hat auch mit schweren Managementfehlern zu tun. Und wenn man sozusagen schon bei der 20-Kilo-Hantel echt so total ächzt und das so gerade schafft und man sieht, um die Ecke liegt die 50, 100 und 200-Kilo-Hantel, uiuiui.
Wie blickt ihr auf die Zukunft dieser Regierung?
Ja, also die Probleme werden nicht kleiner. Also wir haben ja auch noch eine Steuerreform, die da kommen soll mit Absenkung der Körperschaftssteuer und einer Einkommenssteuer, die irgendwie, wo es ganz große Dissense gibt. Und natürlich ist die Hauptaufgabe, dass die Wirtschaft irgendwie anspringt. Und das muss gelingen. Ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. Wenn Geld da ist, dann funktioniert es auch besser. Und wenn kein Geld da ist, ist wie in jeder Beziehung, dann eskaliert es.
So ein trauriges Bild von Beziehungen.
Und man muss natürlich wahrscheinlich irgendwann auch mal aufhören, alle Probleme mit Geld totzuwerfen. Nicht? Also das führt ja auch ins Nichts. Ich glaube einfach, Neuwahlen wären dermaßen die Höchststrafe für alle Beteiligten, also für alle an dieser Regierung Beteiligten, dass sie sich schleppen und schleppen werden. Und es wird immer schlimmer aussehen.
Das klingt nicht gut. Ich hoffe, du hast Unrecht. Ihr habt mir netterweise noch jeweils eine Rubrik mitgebracht zu Themen, die ansonsten in dieser Woche noch für euch wichtig waren. Und wir beginnen bei dir, Susanne.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Ja, was mich gefreut hat, ist, dass die Technische Universität in Berlin sich diese Woche eine neue Präsidentin gewählt hat. Das ist ein kleines Beispiel in einer großen Bundesrepublik, aber zeigt so ein bisschen, dass an den Universitäten ja politisch auch sehr viel los ist. Die alte Präsidentin hatte sich ein bisschen verrannt in Aktivismus, in sozusagen sehr einseitig pro-palästinensische Ausrichtung, in so alle Exzesse der Wokeness, und die Uni-Leute waren sehr verunsichert. Die großen Aufgaben, also ein wahnsinniger Sanierungsstau, wahnsinnige Probleme bei der Rekrutierung von wissenschaftlichen Mitarbeitern und so weiter, hat sie alle nicht gut in den Griff bekommen. Und es sah aber eine Zeit lang so aus, als könne sich die akademische Selbstverwaltung gar nicht mehr selbst befreien aus dieser Situation. Jetzt hat sie das einfach doch gemacht. Der akademische erweiterte Senat hat mit einer großen Mehrheit eine neue Kollegin gewählt. Man wird jetzt sehen müssen, was die tut, aber so dieser Catch-22, der ist vorbei.
Ja, so findet jeder die Hoffnung, die er sucht. Bist du auch so froh drüber, über diesen Wechsel?
Na, da könnte ich jetzt eine Gegenrede halten. Ich habe mir aber eine andere Kategorie ausgesucht.
Und da hören wir nämlich jetzt rein.
Die Frechheit der Woche.
Ja, und zwar wurde im EU-Parlament beschlossen, dass es künftig keine oder nur noch eine abgeschwächte Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Pflanzen und Lebensmittel geben soll. Also für den Verbraucher heißt das, für die Verbraucherin heißt das weniger Transparenz. Und das macht man, indem man angeblich zwei Gruppen von gentechnisch veränderten Lebensmitteln hat. Die einen, die nur geringfügig verändert werden, und die anderen, die sozusagen tatsächlich, also wo es größere Veränderungen gibt. Also ich würde sagen, gentechnisch verändert heißt gentechnisch verändert, und weniger oder mehr spielt für mich als Verbraucherin da keine Kontrolle. Und ich würde sagen, hier hat sich die Agrarlobby vollumfänglich durchgesetzt.
Sieht das jemand unbedenklicher von euch?
Irgendwie habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, wenn ich ehrlich bin.
Ich danke dir für die Offenheit.
Damit sind da konnte ich jetzt noch mal für Aufklärung sorgen.
Ich will das auch, ich arbeite das Robin nach
Robin tigert
Wochenende
jetzt durch die Supermarktregale mit Argusaugen.
Robin arbeitet das nach und sagt uns erstmal was zu seiner Kategorie.
Das fand ich konstruktiv.
Ja, während wir reden, ist Friedrich Merz nach Brüssel gereist und spricht mit dem belgischen Ministerpräsidenten. Dazu muss man wissen, in Belgien sind viele Milliarden russischer Staatsgelder eingefroren. Mhm. Und Friedrich Merz hatte mit anderen Europäern den Plan ausgeheckt, diese der Ukraine zur Verfügung zu stellen, um die im Krieg über Wasser zu halten. Blöderweise hat auch Donald Trump diese Milliarden entdeckt und möchte die Hälfte abhaben und macht Druck auf die Belgier. Und dass der Merz dahin fährt und das damit so richtig zu seiner Sache macht und versucht, diese Gelder für die Ukraine zu holen, trotz Trump, trotz Putin, das ist echt ein mutiger Schritt. Und das, ich weiß nicht, ob er es schafft, aber dass er es versucht, das ist Courage.
Vielleicht hätte er Jens Spahn mitnehmen sollen, der da ein paar Beichtstuhlgespräche noch führt. Oder
lieber nicht.
Ein bisschen Pizza bringt.
Der Pizzabote, ja, das wäre keine schlechte Idee.
Es wurde hier wird immer nur gespaßt. Man kann hier so ernsthaft Krieg, Frieden, Milliarden, Ukraine, dann bitte wieder.
Nee, du hast total recht.
Danke, Susanne.
Kommst du auch mit dieser moralischen Keule?
Ich finde das Vogue.
Ja.
Okay, nein, es wurde genug Kritik an Friedrich Merz geübt. Hier mal ein positiver Punkt.
Ja, warum nicht mal loben?
Absolut.
Ja. Ich wünsche ihm auch viel Erfolg übrigens.
Ja. Also toi, toi, toi,
ich richte sagen wir aus. Alle.
Helft mir doch noch mal kurz mit dem Blick auf die nächste Woche. Ich frage zum Schluss immer, was könnte das prägende politisch-gesellschaftliche Thema der kommenden Woche sein, über das wir dann hier im Presseclub reden? Einmal nicht die Regierungskrise, vermute ich. Hast du eine andere Vermutung?
Nee, ich bin im Moment so raus. Ich bin ja zu Hause und schreibe ein Buch.
Okay,
ja.
Dann lassen wir dich hier auch raus aus der Umfrage. Aber genau, Anna, was glaubst du?
Na, ich denke, das Thema Ukraine wird spannend bleiben. Gibt es da eine Lösung oder gibt es keine Lösung? Ich erwarte die vielleicht nicht in der nächsten Woche, aber ich blicke voller Sorge auf die Gespräche, die größtenteils auch über die Köpfe der Ukraine hinweggeführt werden.
Ich erwarte gar keine Lösung, ehrlich gesagt. Also ich meine, immerhin dafür haben die Europäer gesorgt, denke ich, dass es keine Lösung vorerst gibt.
Naja, keine Lösung ist auch eine schlechte Lösung, oder?
Das stimmt.
Ich glaube, innenpolitisch sind wir durch. Und es hat auch irgendwie alle sinken so erschöpft zurück. Ja, und deshalb glaube ich auch, mal gucken, was die Amerikaner und die Russen über die Ukraine entscheiden. Ich habe so ein bisschen, man hat schon ein besonders schlechtes Gefühl gerade, oder? Also.
Ja.
Wir gehen mit schlechtem Gefühl und erschöpft ins Wochenende. Ich wünsche euch.
Und beschäftigen uns mit Gentechnik.
Wünsche euch ein schönes Wochenende. Trotz alledem.
Danke.
Tschüss.
Auch so.
Ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, hier ist Hanna von Studio Bummens und wir suchen gerade Verstärkung für unser Team in Berlin. Wenn du Bock hast, bei uns mitzuarbeiten, dann kommt hier deine Chance. Denn wir suchen eine Werkstudentin oder einen Werkstudent für die Social Videos unserer Formate. Du hilfst uns, Short-Video-Content für TikTok, Reels und YouTube zu schneiden und auf den Plattformen zu teilen. Wenn du also studierst und in Berlin bist, ab Dezember 16 bis 20 Stunden pro Woche Zeit hast, dann bewirb dich mit Motivationsschreiben und Arbeitsproben unter jobs@studio-bummens.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich!
Cringe.